Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 56. Heute wollen wir Faserverbundbauteile herstellen. Allerdings nicht mit Kohle- oder Glasfasern, sondern mit Zellulosefasern. Und die betten wir ein in eine biobasierte Matrix. Kurzum, wir wollen das Bauprinzip des wahrscheinlich besten und effektivsten Baumeisters aller Zeiten nachahmen, nämlich der Natur. Joa, klingt in meinen Ohren nach einer echten Herausforderung. Dieser Herausforderung gestellt hat sich mein heutiger Gast. Er ist Projektleiter in den Deutschen Instituten für Textil- und Faserforschung, kurz DITF. Zugeschaltet ist er uns via Internet aus dem württembergischen Denkendorf. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen Dr. Satis Kumar Selvarajan. Hallo, Herr Dr. Selvarajan, stellen Sie sich und die DITF bitte selbst kurz vor.
Vielen Dank, Herr Axel, für die Einladung und auch die Gelegenheit, dass ich unseren Beitrag bei Druckwelle so beitragen können. Genau, also mein Name ist Selvarajan. Ich komme ursprünglich aus Indien, geboren in 1985 in dem Südindien, Tamil Nadu. Genau, und dann habe ich mein Bachelorstudium in 2007 im Bereich Textiltechnik abgeschlossen und einem Jahr habe ich in der Weberei und danach in einer Spinnerei sozusagen, also Spinnmaschinenhersteller, Rieter, als CAD-Ingenieur gearbeitet. Danach bin ich wieder ein bisschen in der Akademie gerutscht. 2008 bis 2010 bin ich meine Masterstudium absolviert an der IIT Delhi, vertieft mit dem Textil- und Kunststoffbereich. Genau, dann bin ich ab 2010 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der DITF tätig und habe ich auch meine Promotion in dem Bereich Faserverbundherstellung abgeschlossen bei Professor Dr. Gresser an der Uni Stuttgart. Und DITF ist die größte Textilforschungseinrichtung Europas und wir beschäftigen uns von Moleküle bis zum Endprodukt in den ganzen Textilwertschöpfungskette und vor allem auch den Faserverbund, Leichtbau und auch die Herstellung, zum Beispiel den Advanced Manufacturing, die additive Fertigung.
Perfekt, ich hatte es eingangs gesagt, wir wollen heute Zellulosefasern verarbeiten und sie einbetten in eine biobasierte Matrix. Das müssen Sie ein bisschen konkretisieren, helfen Sie mir, ich bin da nicht ganz so zu Hause. Woraus genau bestehen die von Ihnen gedruckten Faserverbundbauteile?
So, die Bauteile, die wir gerade drucken, sind aus Zellulosefasern. Also die Zellulosefasern bedeutet die aus eigentlich von dem Naturbasis gewonnenen Fasern und mit auch eine zellulosbasierten Matrixmaterialien. Genau, also das heißt, die beiden sind quasi ein von dem nachhaltige Quelle.
Okay, wo bekommen Sie diese Basismaterialien her?
Also die Basismaterialien für den Zellulose, also klassische Zellulosefasern und auch Zellulose-Matrix, was wir nutzen, sind den Holz. Aus dem Holz wird quasi durch den chemischen Prozess das Zellulose gewonnen und auch, dass diese gewonnene Zellulose quasi in dem Spinnprozess, in dem, sagt man das als Nachspinnprozess normalerweise, ausgesponnen. Und dieses Material wird als unsere Endlosfaser in dem 3D-Druckprozess verwendet. Und dieses Material ist auch ganz klassisch als Reifenkart, also Autoreifen verwendet. Also das heißt, die Material hat auch eine ganz gute mechanische Eigenschaften.
Okay, es sind also tatsächlich sowohl Matrixmaterial als auch die Faser sind zu 100% Naturmaterialien.
Das würde ich auf jeden Fall bestätigen. Also die kommen aus Naturbasis. Natürlich, also wir mussten das quasi für die Bearbeitung einige synthetische Prozesse verwenden, um dieses Material zu bearbeiten und auch in den sozusagen eine Gleichmäßigkeit in dem Material zu bilden. Daher, also dieses Material kommen aus natürliches Basis. Allerdings wird mit dem chemischen Prozess nochmal umgearbeitet.
Und können Sie diese Materialien dann mit üblichen Schmelzschichtdruckern, sprich FFF-Druckern, verarbeiten?
Rein theoretisch können wir den Matrixmaterial, was wir verwenden, auch mit dem FFF-Verfahren drucken. Allerdings, das ist nicht schön für den Fasern, also das Endlosfasern, was wir verwenden, weil die Zellulosefasern sind über 200 Grad. Quasi, die können nicht durchhalten, die Temperatur. Die Temperaturbeständigkeit von den Zellulosefasern sind, oder andersrum gesagt, die Schmelztemperatur, die Zellulosefasern sind, über die Zersetzungstemperatur. Und daher, also über 200 Grad, werden die anfangen zum Degradieren. Und daher können wir nicht diesen Zellulosefasern so in dem Schmelzschichtdruckverfahren so einsetzen. Ja, daher sollten wir ein neues Verfahren entwickeln, dass wir doch in der Raumtemperatur oder sozusagen in der Niedertemperatur drucken können und damit, dass die Zellulosefasern auch ihre Eigenschaften so beibehalten können.
Klingt logisch, genau. Weil bei hohen Schmelztemperaturen die Zellulosefaser kaputt gehen würden, das habe ich verstanden. Jetzt kennen wir das aber aus klassischen Schmelzschichtdruckern, sind Thermoplaste, werden eben sehr hoch erhitzt. Sie haben es gerade geschildert, die Zellulosefaser macht das nicht mit. Sie drucken bei Raumtemperatur. Dann frage ich mich, wenn Sie bei Raumtemperatur ausdrucken, was sorgt dann dafür, dass das ausgebrachte Material irgendwann mal erstarrt? Wir wollen ja feste Bauteile.
So, in unserem Prozess verwenden wir einen Lösungsmittel, das Lösungsmittel quasi das Matrixmaterial als Binder umwandelt. Und diesen Binder verwenden wir, um die einzelnen Schichten miteinander zu kleben. Und gleichzeitig können wir auch das ohne Fasern nur diesen Bindermaterial drucken. Das heißt, die bedienen als quasi Kunststoff zum Vergleich zu dem anderen Druckverfahren, wo wir nur den Kunststoff haben wollen in dem Bauteil. Wir können auch so drucken. Und wo wir den Zellulosefasern quasi mit verstärken wollen, können wir auch so mit Fasern drucken. Und letztendlich dieses Lösung, Polymerlösung aus der Zellulose-Derivative und Lösungsmittel wird ausgedünnt, wenn wir das auf dem Druckbett legen, wird denn Zellulose-Derivative aus diesen Polymerlösung ausgedünnt und Den Lösungsmittel wird verdampft und genau, und dann haben wir eine erstarrte Materialien am Ende.
Beschreiben Sie mal bitte so ein bisschen den Druckprozess bzw. die Druckerarchitektur. Wie kommen Faser und Matrixmaterial zusammen auf der Bauplattform?
Also in der Stelle konnte ich nicht so viel verraten, aber trotzdem kann ich, genau, wir sind am Patentierprozess, deswegen, aber trotzdem kann ich einigermaßen so in der ein bisschen Überblick geben. Also unser Druckprozess ist, wie gesagt, ist ein lösungsmittelbasierten Prozess und wir bringen da den Polymerlösung zusammen mit den Endlosfasern in dem Druckkopf und wird im Vergleich zum FFF-Verfahren auf dem Druckbett ausgelegt. Und diesen gelegten Material wird von dem, also durch den Ausdünstung von dem Lösungsmittel, wird erstarrt. Und genau, daraus bekommen wir den Bauteil. Und wir können in dem Fall quasi, also unsere Drucker kann 30 mal 30 mal 30 Zentimeter Bauteile drucken. Allerdings, wir sind nicht so weit gekommen, dass dieses Vollvolumes Druck zu bekommen, weil das Projekt läuft seit einem Jahr und es ist ein einjähriges Projekt, also quasi ein Sprinterprojekt, wo wir verschiedene Sachen zusammenbringen sollten. Aber wir sind in einem guten Weg, den Ziel zu erreichen.
Okay, ich habe es offen gesagt nicht ganz verstanden. Vielleicht wollen Sie es mir auch nicht verraten, dürfen es mir nicht verraten. Aber ich frage trotzdem nochmal nach. Sind es zwei verschiedene Düsen? Wird der Faden, also die Faser, wird die ausgebracht aus einer, ja, Düse nicht, sondern aus einer Ausbringungseinheit und kommt das Matrixmaterial aus einer gesonderten Düse oder kommt beides zugleich aus einer Düse? Ist also die Faser schon vorher in irgendeiner Weise von dem Matrixmaterial umgeben?
Also wie ich es gesagt habe, kann ich nicht so viel raten, aber trotzdem sage ich das zusätzlich. Also wir können in den beiden, wir können die beiden Fälle quasi einsetzen. Also einmal die Matrixmaterial mit Zellulosefasern zusammengedruckt wird und auch gleichzeitig, obwohl das getrennt, also dass wir schon sozusagen vorkonsolidierten Material haben, wo wir quasi das Zellulosefasern zuführen können und dann zusätzlich das Matrixmaterial darauf bringen können. Genau. Also wie das Druckkopf aussieht, ganz genau kann ich leider nicht jetzt sagen.
Schade eigentlich, aber es klingt nach einer Eigenentwicklung. Das heißt, Sie benutzen keinen Standarddrucker, sondern Sie haben das alles selbst entwickelt am DITF, an den DITF.
Das ist richtig, ja.
Okay. Jetzt bringen wir diese Endlosfaser also aus, wie auch immer. Frage ist, wie wird sie denn dann geschnitten?
Wir haben eine Schneideinheit in dem Druckkopf eingebaut. Allerdings, die Zellulosefasern sind ein bisschen nachgiebiges Material. Das können wir nicht eins zu eins mit dem Glasfaser oder Carbonfaser, wo die richtig steifes Material vergleichen. Deswegen gibt es schon einiges Problem sozusagen oder Herausforderung, um diesen Material so kantenscharf zu schneiden. Mhm. Wir sind noch dabei, dieses Schneideinheit zu integrieren und auch einen guten Schnitt zu bekommen. Wie gesagt, das ist schon eine große Herausforderung. Und das ist auch unser Wunsch, dass wir, wie ich gesagt habe vorher, dass wir den Kunststoffbereiche und auch wo das mit Faser verstärkt werden, so also getränkt drucken wollen. Und diese Flexibilität sollte auch dargestellt werden. Daher ist es die Schneideeinheit auf jeden Fall ein ganz wichtiges Instrument sozusagen in dem 3D-Drucker. Mhm. Und wir sind noch dabei, das zu integrieren.
Muss die Faser am Ende einer jeden Schicht geschnitten werden oder kann die Faser mehrere Schichten übergreifend verlegt werden?
Wir haben beides ausprobiert und wir sind quasi teilerfolgreich, ganz ehrlich gesagt, mit dem kantonierlichen Druck. Also kantonierlich bedeutet ohne Schneiden, kantonierlich den weiteren Schicht mit dem Faser zum Drucken. Allerdings, da braucht man noch ein bisschen zusätzliche Entwicklung sozusagen, als klassisches Textilier. Wir werden auch da ein bisschen den anderen Textilprozesse mit integrieren, dass dort dieses möglich ist, dass wir kontinuierlich den Fasern quasi auch in den Z-Richtung, so gesagt in dem klassischen 3D-Druckprozess, die Fasern kontinuierlich mitzudrucken. Und das hat auch einen Vorteil, dass dieses Kontinuierlichkeit besorgt für auch den Z-Richtungssteifigkeit von dem Bauteil.
Sie hatten eingangs erwähnt, dass das Material ein Lösungsmittel enthält und durch Ausdünstung dann erstarrt. Wie lange dauert dieser Prozess? Wie lange dauert es, bis das Material erstarrt ist?
Das ist noch, ganz, ganz ehrlich gesagt, ein bisschen ziemlich langsamer Prozess. Wir sind noch daran, dass diese genau den Parameter sozusagen finden, optimieren in dem Prozess, wie wir diesen Erstarrungsprozess noch beschleunigen können. Von einem Schicht nach anderem Schicht, wir bringen immer mehr Lösungsmittel da drin. Das heißt, das sollte auch komplett ausgedünst werden. Und da brauchen wir schon eine gewisse Zeit. Also wo wir, das können wir gerade nicht in dem Industrialisierung nachdenken. Und das spielt auch noch eine große Rolle an den mechanischen Eigenschaften von dem Bauteil an sich. Daher ist es noch ein bisschen langsamer Prozess, würde ich so beschreiben.
Okay, wenn die Erstarrung nur langsam abläuft, dann können Sie dementsprechend auch nur sehr langsam drucken. Die Frage ist, welche Aufbaurate ist denn möglich? Wie viel Material können Sie beispielsweise in einer Stunde ausbringen?
Wir sind noch beim 50 mm pro Minute, würde ich sagen. Also das ist noch ziemlich langsam im Vergleich zu einem klassischen FFF-Verfahren. Mhm. Allerdings, wir brauchen diese Zeit, dass diesen Erstarrung stattfindet. Alternativ sind wir auch dabei, die Lösungsmittel an sich, also als quasi den klassischen Textilspinnprozessprinzip hier in den Druckprozess auch zu integrieren. Zum Beispiel auch das Füllungsmittel mitzubringen, dass wir dieses Prozess noch beschleunigen können. Okay. Ja, darüber kann ich auch leider nicht so viel raten.
Gut, das heißt, der Druckprozess ist aktuell noch ziemlich langsam. Welche Druckauflösung ist denn möglich? Wie fein können feinste Details sein?
Also rein mit dem Kunststoff können wir ziemlich unter 50 Mikrometer gehen. Allerdings mit dem Faserverstärkung, da gibt es schon diesen Grenze, wo wir den einzelnen Filamenten sozusagen, also wir können leider nicht die einzelnen Filamente drucken, die sind schon in dem Mikrometerbereich, quasi 2-3 Mikrometerbereich, das können wir nicht behandeln, deswegen sollten wir immer eine Faserbundel nehmen. Und diesen Schichtdick ist, oder Auflösung an sich ist eigentlich an diesen Faserbundeldurchmesser begrenzt. Und da gibt es auch die Standard-Faserbundeldurchmesser, also wir nennen im Textilbereich als Tita. Diesen Tita-Zahl ist irgendwo beim Zellulose, also Reifenkahl ist das 182 Pecks. Und daher, wir können nicht unter 0,5 Millimeter oder so rumkommen. Gerade. Das heißt, allerdings, wir sind noch im Gespräch mit dem Faserhersteller, ob wir doch eine dünne Faser bekommen können. Wenn der Fall ist, dann können wir bis zum 0,2 gehen.
Das heißt, der Faserbündeldurchmesser beträgt aktuell 0,5 mm und Ihr Ziel ist, das auf 0,2 mm zu reduzieren.
Ganz genau, ja.
Dann kommen wir zu einer ganz wichtigen Frage. Wir haben Biomaterial, biobasierte Matrix, wir haben Zellulosefasern, also weitgehend natürliche Materialien, wie eingangs erwähnt. Was können wir daraus herstellen? Was sind Ihre Zielindustrien?
Also die Einsatzbereiche von dem gedruckten Bauteile sind richtig breit. Wir können den Bauteil gerne in fast allen Fällen, ja, wo wir den Consumergüter denken, sehr gerne anwenden. Allerdings, die haben auch, also die Phasen, was wir verwenden, haben auch ein vergleichbare Eigenschaften, also spezifische Eigenschaften im Bereich Glasfaser, also klassischen Glasfaser. Daher, obwohl wir nur mit dem Zellulosefaser drucken, wir können schon in dem Bereich, wo wir Glasfaserbauteile anwenden, auch dieses Material verwenden und die, ja, quasi teilweise ersetzen. Allerdings, wir müssen nur den Temperatur beobachten, also in welchem Temperaturbereich wir das Bauteil verwenden, ne? Das ist ganz wichtig. Ja, sonst, das Prozess an sich ist wir haben einen lösungsmittelbasierten Prozess. Wir können auf jeden Fall diesen entwickelten Prozess quasi auch in den anderen Bereichen übertragen. Also das sollte nicht nur mit dem Zellulosefasern und Zellulose-Matrix so begrenzt werden, sondern auch in den anderen Bereich. Also das ist auch Ziel des Projekts, dass langsam auch den anderen Fasern und anderen Materialien das schwer mit dem Temperaturprozess druckbar so mit zu integrieren. Genau. Und insbesondere können wir auch solche Materialien in medizinischen Bereich denken, dass zum Beispiel die Polylactid, die sind auch nicht so temperaturstabil und da können wir auch diesen eigenverstärkten Materialien und so weiter so in die Richtung denken.
Okay, im medizinischen Bereich ein Einsatzbereich. Können Sie andere Beispiele, konkrete Produktbeispiele nennen? Was weiß ich, Verkleidungen im Automobilbereich. Das wäre zum Beispiel natürlich ein Massenmarkt. Könnten Sie sich das langfristig vorstellen, dass Ihre Teile auch da Einsatz finden?
Ja, das auf jeden Fall. Wir haben auch parallel zu diesem Projekt andere Projekte, wo wir schon den Zellulosefasern verwenden, um den Versteifung der Armaturbretten im Automobil zum Herstellen. Und das natürlich, da können wir auch gerne den 3D gedruckten, also ganz gezielten Faserauslegung in dem Bereich machen und das ist auf jeden Fall weitere Anwendungen im Automobil. Ich würde nicht einfach die Anwendungsbereich so begrenzen, eigentlich, denn also in meinem Perspektive, dass das Material bietet sehr schon guten mechanischen Eigenschaften und daher könnten wir in vielen Bereichen, also das ist auch in dem Luft- und Raumfahrt, allerdings, wir müssen von den FSD-Eigenschaften berücksichtigen, aber das ist auch nachrüstbar, weil das ein klassisches Textilienmaterial ist. Da können wir viele Dinge quasi mit integrieren.
Sie sagen, das fertige Produkt hat gute mechanische Eigenschaften. Können Sie da ein paar Materialkennwerte nennen? Was für Festigkeiten sind möglich? Wie temperaturbeständig ist das Material? Wie wasserempfindlich ist es?
Ja, also das zellulose Material, was wir verwenden, die Festigkeit liegt schon in dem Bereich. Also ich würde auch nochmal nennen, das sind die spezifischen Eigenschaften, also das gewichtbezogene Eigenschaften. Das liegt schon in dem Bereich Glasfaser verstärkte Kunststoffe. Allerdings die Temperaturbeständigkeit ist begrenzt durch den zellulose Fasern an sich. Also über 200 Grad Einsatztemperatur würde ich nicht empfehlen mit dem Material. Und auch die Wasserempfindlichkeit, was Sie gefragt haben, die Zellulose-Materialien ziehen schon gute Wasser. Das können wir mit quasi Hydrophob-Ausrüstung schon vorab quasi das Material hydrophobieren. Und dadurch können wir auch die Wasserempfindlichkeit verringern. Diese Möglichkeit gibt es schon.
Jetzt habe ich ein paar Fotos gesehen von Testbauteilen. Die sind alle transparent fast, zumindest farblos. Ist es möglich, auch farbige Bauteile herzustellen?
Das ist schon in dem Material, also die Zellulose. Wir kennen von dem seit langem unseren Bekleidungsbereich, dass wir jede Menge Farben da in dem Zellulose reinbringen können, besonders Viskose. Und deswegen, wir haben richtig gute Flexibilität, hier beliebige Farben da reinzubringen. Und wir können sogar mit unserem, also da muss man nicht ein neues Prozesse entwickeln, sondern wir können schon unseren klassischen Färbungsprozess schon für den Einfärbung von Phasen an sich und auch das Matrixmaterial an sich so reinbringen. Deswegen, das ist ganz gut möglich, dass wir den Bauteil mit unterschiedlichen Farben drucken können.
Jetzt haben wir die Bauteile fertig. Sie halten ein Produktleben lang durch, beispielsweise als Automobilverkleidung, als Versteifung fürs Armaturenbrett, haben Sie gesagt. Was passiert am Ende des Produktlebens? Lassen sich die Bauteile recyceln?
Sehr gute Frage. Das ist die Frage der Zeit. Recyceln ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Thema von vorne an für uns. Und wie ich gesagt habe, das Material ist ein Lösungsmittel. Wir können das Material lösen. Das ist sogar ein gutes Ding, dass wir dieses Material am Ende des Lebensdauer wieder einlösen können. Das Matrixmaterial kommt von dem Bauteil raus und dann können wir wieder das als quasi den Druckmaterial sogar nochmal verwenden und den Phasen, was wir daraus gewinnen, können wir auch nochmal als quasi den Ursprungmaterial umwandeln und dann nochmal das verwenden. Also das heißt, dieses Bauteil lässt sich 100% recyceln.
Das klingt gut. Stellt sich mir die Frage, werden die DITF, die Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung, werden sie die Drucker, die Materialien irgendwann mal vermarkten? Und wenn ja, mit welchen Kosten müssen Kunden dann rechnen?
Also wir sind eine Forschungseinrichtung, daher unser Ziel ist nicht, den Drucker zu vermarkten. Allerdings, wenn wir den Patent haben, dann werden wir das auf jeden Fall verwerten. Das doch mit unseren engen Partner. Also in dem Projekt ist auf jeden Fall die Firma ABUC dabei und wir werden mit denen den Drucker und den Material natürlich vielleicht den Markt rausbringen, je nachdem, deren Business Model weiterentwickelt. Das ist ganz ehrliche Aussage als Forschungseinrichtung. Ja.
Klar, verstehe ich. Damit sind wir schon bei der Schlussfrage. Sie hatten es zwischenzeitlich erwähnt, dass eine Zielbranche sogar die Raumfahrt sein könnte. Deshalb lassen Sie doch mal ganz weit in die Zukunft schauen. Könnten Sie sich vorstellen, dass irgendwann mal mit Ihrem Verfahren Faserverbundwerkstoffe auch im Weltall, natürliche, nachhaltige Faserverbundwerkstoffe auch im Weltall hergestellt werden, um da beispielsweise in 100 Jahren Behausungen draus zu bauen, auf dem Mars oder auf dem Mond?
Sehr gute Frage. Ja, es ist, würde ich sagen, das ist schon möglich, weil die Zellulosefasern an sich, also ich kann das nicht jetzt so direkt sagen, also Sie fragen es schon in 100 Jahren, aber unsere Kollegen sind schon dabei, aus den nachhaltigen Materialien die Carbonfaser zum Spinnen und oder auch den quasi vom Zellulose ins Carbon zum Umwandeln. Und das heißt, wir können also indirekt von unseren nachhaltigen Materialien schon ein sehr gutes Bauteil mit Carbonfaser verstärkt und auch, wie gesagt, könnte auch eine Siliziumkarbid infiltrierten Bauteil quasi für den Mars-Mission bilden. Das kann man auch nachdenken. Also als Wissenschaftler werde ich das nie ausschließen, dass es nicht geht.
Sehr, sehr spannend. Ich werde die Entwicklung weiter verfolgen, auch wenn ich fürchte, das in 100 Jahren nicht mehr verfolgen zu können. Herr Dr. Salvarian, das war ein interessantes, ein spannendes Gespräch. Herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank. Und an der Stelle wollte ich auch ganz herzlich der Projektträger Bundesministerium für Bildung und Forschung bedanken, dass sie uns ermöglicht haben, im Rahmen der Biologisierung der Technik-Programm, das dieses Projekt finanziert haben. Und auch ganz herzlich an Firma ABUC für ihre Unterstützung in des Prozesses, viel Information und auch uns sehr geholfen haben, in welche Richtung das am besten entwickelt werden könnten. Okay. Und auch ganz herzlich an meine Kollegen Carsten Lindy und Martin Uwe-Witt für die Unterstützung.
Perfekt. Dr. Salvarian, herzlichen Dank. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 56. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, auf Google Podcasts, auf Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche@vdi-nachrichten.com. S wie Stefan und Asche wie Asche, gelesen also Sasche. Sollten Sie auch in Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com/lesen. Dort warten 8 kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.